Ach, das ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich muss euch sagen, ich bete immer für euch, regelmäßig, weil ich euch lieb gewonnen habe. Schön hier bei euch, dass es euch gibt. Und ich wünsche, dass noch mehr Leute aus Iserlohn und Umgebung, wie weit geht die Umgebung? Köln oder? Also engstirnig seid ihr nicht, Hannover, nicht? Leipzig, alles das gehört noch mit zu Iserlohn und Umfeld. Dass viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Ich freue mich, dass wir dieses Geschenk schon erhalten haben. Es ist ein Geschenk. Mensch, das habe ich mir doch nicht verdient. Es ist doch ein Geschenk Gottes, dass ich glauben darf. Glauben, wissen darf. Ganz genau und exakt und ohne jeden Zweifel wissen darf. Ihr könnt mir die Nase abschneiden, ich werde nichts anderes sagen. Ich darf glauben, dass Jesus mein Herr und Erretter ist. Ich darf glauben, dass er alle meine Schuld gut gemacht hat. Nichts mehr, was zwischen mir und Gott steht. Ist das nicht gut? Und bald werde ich bei ihm sein. Ja, ihr seid noch so schön jung, aber guckt mich an, nicht? Keine 50 Jahre mehr. Na, so lange dauert es nicht. Dann werde ich bei ihm sein dürfen. Und dann kommt das Schönste. Vielleicht sagst du, das Schönste ist jetzt. Nein, das Schönste kommt noch, auch wenn es jetzt noch so schön ist. Wer sagte, dass Leben immer schlimm sein muss, nicht? Kann ja auch schön sein. Ich freue mich, ich habe zum Beispiel ein wunderschönes Leben. Frieden mit Gott im Herzen. Lauter liebe Menschen um mich her. Meine Frau ist die allerliebste von allen. Meine Kinder, ja, hier in Iserlohn. Und das sind viele, viele, viele auf der ganzen Welt, die ich lieb habe, von denen mich auch ein paar lieb haben. Da freue ich mich drüber. Ihr habt euch ein merkwürdiges Thema ausgesucht. Wieso weiß ich, dass die Bibel glaubwürdig ist? Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, ich habe zwei Bücher vor mir liegen. Dieses Buch ist jetzt vor ein paar Tagen erst herausgekommen. Was ist glaubwürdig? Die Bibel oder die Bibelkritik? Dieses Buch hat eine Frau geschrieben, die Mitte 80 ist. Die seit ihrer Bekehrung vor ungefähr 30 Jahren jede Gelegenheit wahrnimmt, über dieses Thema zu reden und zu schreiben. Eta Linnemann, seine Theologieprofessorin, ganz gelehrtes Haus. Ach, sie gehört zu unserer Gemeinde, deswegen weiß ich das. Wenn ich irgendein Problem habe, so mit griechischer Grammatik, dann sage ich, Eta, wie übersetzt du Kolosser 4, Vers 20? Dann sagst du so und so, die weiß, was da steht. Und die weiß auch, was das auf Griechisch heißen muss, was das auf Deutsch heißen muss. Das ist ein ganz gescheites Mädchen. Aber bei all ihrer Schlauheit hat sie so einen einfachen Glauben. Gottes Wort ist wahrhaftig. Es ist Gottes Wort. Es ist nicht Menschenwort über Gott oder Schwätzen von Gott, sondern es ist Gottes Wort, das Gott gesprochen hat. Und davon gibt sie Zeugnis ab und kabbelt sich mit den gelehrten Theologen herum, die oftmals leider ganz was anderes behaupten. Diese Bücher sind für Normalverbraucher eigentlich unlesbar. Das ist für Fachleute. Das Dumme ist bloß, die Fachleute lesen es auch nicht. Da ist ein Interview abgedruckt in dem Buch. Da wird sie gefragt, lesen denn ihre ehemaligen Kollegen ihre Bücher? Da sagt sie, für die bin ich tot. Die nehmen das nicht zur Kenntnis. Können sie auch nicht. Stell dir mal vor, die behaupten da großartige Dinge und dann müssen sie hinterher eingestehen, war falsch. Diese Frau hat das gemacht. Sie war eine der führenden Neutestamentlerinnen weltweit. Ihre Veröffentlichungen fanden ganz große Beachtung. Eins von ihren Büchern ist heute noch Pflichtlektüre für jeden Theologiestudenten. Dann hat sie sich eines Tages zum Herrn Jesus bekehrt. Das war spektakulär. Und als sie am nächsten nach ihrer Bekehrung, nach den Semesterferien, wo das passiert ist, zu ihren Studenten gegangen und hat gesagt, meine Damen und Herren, ich muss Sie um Vergebung bitten. Ich habe Ihnen nicht zur Hölle gezeigt. Aber jetzt werde ich Ihnen durch Gottes Gnade die Wahrheit sagen in Zukunft. Ein paar Wochen später hat man sie in die psychiatrische Klinik gesperrt. Sie wird durchgeknallt, hat man gesagt. War sie nicht, die war topfit. Als sie dann wieder rauskam, hat sie noch ein Jahr lang, ein Semester, glaube ich, nur Professor sein können und dann hat man sie vorzeitig pensioniert. Das kommt dann aber raus, wenn jemand plötzlich sagt, die Bibel ist wirklich und wahrhaftig das Wort des lebendigen Gottes, mit der ganzen Autorität Gottes. Jetzt natürlich die Frage, woher weiß unsere gute Frau, Professor Dr. Eta Lindemann, das denn so genau? Weil sie darauf studiert hat? Nee, eben nicht. Hier sitzen eine ganze Menge, ich hoffe alle, die haben nicht Theologie studiert, vielleicht ist ein Theologiestudent dabei oder ein Theologieabsolvent, der studiert hat. Wir wissen es eben nicht, weil wir so schlau sind. Das hat mit Schleue, mit Verstand überhaupt gar nichts zu tun. Womit es etwas zu tun hat, das, ja, dazu bin ich hier, euch das zu erzählen. Aber ich möchte euch zuerst etwas über das zweite Buch sagen. Ich sagte ja, ich habe zwei Bücher hier liegen. Das zweite Buch, das ist in diesem Fall nur sehr klein. Das ist eine Bibel. Wenn ich sagen würde, es ist meine Bibel, dann hat das in einer Hinsicht sogar die Wahrheit auf seiner Seite. Sie gehört mir. Ich habe es also weder geklaut noch bezahlt ist er auch. Und also es ist meine. Aber es ist eine von, ich habe nicht gezählt, Schränke voll Bibelausgaben, verschiedene Übersetzungen und Bibel in den Ursprachen und Bibel. Ich habe mich so eingedeckt und umgeben mit Ausgaben von diesem Buch. Warum? Weil es mir so kostbar ist. Und das ist mein Zeugnis vorweg. Das ist für mich das kostbarste Buch, das es gibt. Als ich vorhin in meinem Hotelzimmer war, habe ich mir das vor das Bett gekniet und das Buch aufgeschlagen. Manchmal kann man es nur im Knien lesen. Vor Freude und vor Dankbarkeit. Gott, was hast du uns da gegeben? Dein Wort. Und wir dürfen das Wort des großen Gottes lesen, der durch dieses sein Wort Himmel und Erde geschaffen hat. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Und das ist nicht weniger wertvoll und nicht weniger gewichtig und vor allen Dingen nicht weniger wahr, als dass es werde vom ersten Schöpfungstag. Dieses Wort darf ich, kleiner Ostfriese, darf dieses Wort in meinen Händen haben. Da staune ich drüber. Schwestern und Brüder, und wenn ihr von all dem Zeug, das ich euch erzähle, nichts behaltet, wird euch natürlich, wenn ich über dieses Buch reden soll und ihr ladet mich ein, was habe ich eben gelernt? Heute Abend 20 Uhr, morgen 10 Uhr, morgen 17 Uhr, morgen 20 Uhr. Viermal, vier Sessions soll ich euch über dieses Buch erzählen. Da werde ich euch vielerlei erzählen müssen, nicht? Sonst geht die Zeit ja nicht um. Und da wird vieles bei sein, wo ihr sagt, jetzt raucht mir aber ein bisschen mein Kopf. Das muss nicht. Ich möchte keine, ich weiß nicht, ob wir hier Brandmelder haben, wenn zu viele Köpfe rauchen, nicht, dann gibt es bei der Iserlohner Feuerwehr auf einmal Alarm. Das wollen wir ja nicht haben. Ihr habt so ein Heft bekommen, da steht das auch alles drin. Wenn ihr das zu Hause mal aufschlagt und durchstudiert, da steht das alles schön geordnet und der Reihe nach drin. Man braucht also hier nicht gar zu doll aufzupassen. Freut euch einfach, das ist viel besser. Und das Studieren, das machen wir dann, das Nachstudieren, das machen wir dann irgendwann anders. Aber nicht vergessen. Ja, da steckt viel Arbeit drin. Was meint ihr, wie viele Stunden und Stunden ich gesessen habe, bis das Ding fertig war? Man kann schnell einen Roman schreiben. Aber sowas so komprimiert und so eng zusammengedrängt auf so ein paar Seiten, das ist gar nicht so leicht. Deswegen bitte ich euch, würde ich das auch ein bisschen, indem ihr wenigstens aus Takt und Pietät einmal aufschlagt, dann könnt ihr wieder zuschlagen, wirklich. Aber jedenfalls habt ihr dann die Sache doch wahrgenommen. Die Bibel. Ich habe es eben hier so mal geguckt, das sind ungefähr 1100 Seiten in dieser Ausgabe. Sehr klein geschrieben, sehr, sehr dünn gedruckt, dünnes Papier, 1100 Seiten. Das liest man ja nicht so mit einem Rutsch durch, ne? Ich werde jetzt nicht fragen, wer hat die Bibel schon mal von Anfang bis Ende durchgelesen? Ich will ja keinen dazu verleiten, anzugeben. Lügen tut er sowieso nicht, aber angeben, das kann schon mal passieren. Ich 24 Mal oder so, nicht? Glaube ich dir auch nicht. Es ist wirklich ein dickes Buch, aber ein gutes Buch. Herr Jesus sagt, forscht in der Schrift, forscht in der Schrift. Forschen ist mehr als nur mal lesen, nicht? Ich weiß nicht, ob ich mal euch so mal schlau gemacht habe über das Leben eines Forschers, sagen wir eines Stammzellenforschers. Die holen die Matratze ins Labor manchmal, nicht? Schlafen in 2 Stunden, 3 Stunden, dann dicken Kaffee und dann geht's weiter, nicht? Arbeit, forschen. Da muss man dranbleiben. Forschen in der Schrift. Und dann gräbt man Schätze aus. Schätze, über die man sich freut. Ich lese jetzt seit, ja, ich will nichts verkehrt sagen, aber ich sind, glaube ich, 69 Jahre. Ich habe neulich meine erste Bibel in die Hand bekommen. 1938 zu Weihnachten habe ich die gekriegt. Da war ich gerade 4. Das war so eine mit so gotischen Lettern, so Frakturschrift, kennt ihr? Und da habe ich kleiner Putz angefangen, Bibel zu lesen. Bis heute. Ich darf euch bekennen, ich finde immer noch Schätze, immer noch Neues. Ich nerv meinen lieben Freund Manfred, der da sitzt, die ganzen Tage schon. Ich habe da etwas entdeckt, wo ich nicht klarkomme, was ich nicht kapiere. Bete dafür, studiere, lese alles Mögliche, habe lauter schlaue Bücher über diesen Text gelesen, da steht aber nichts Vernünftiges drin, die haben es wahrscheinlich auch nicht gewusst. Und ich freue mich schon auf den Augenblick, wo Gott mir zeigt, das ist gemeint. Und dann habe ich wieder einen Schatz. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Möchte jetzt wissen, was das ist, sage ich euch aber nicht. Wo kommt der Name Bibel eigentlich her? Das ist ein bisschen merkwürdig. Der Name Bibel kommt von einem Hafen, von einer Hafenstadt. Früher haben sie die Bücher entweder auf Pergamente geschrieben, Pergamente, also Schaf wird geschlachtet, Fell wird abgeschabt, die Haare, dann wird das gegerbt und dann wird das ganz, ganz fein gegerbt, ganz dünn und dann haben, oder Ziegen, ne, Ziegenpergament und dann wird da auf dieses, ist natürlich wahnsinnig teuer. Könnt ihr euch vorstellen, dass das teuer ist. Wenn man für ein so ein Buch braucht, man ja auch mal eine ganze Herde Ziegen, muss man das schlachten oder Schafe. Und die Arbeit für die Felle ist ja unglaublich. Nein, man hatte auch noch etwas anderes. Man hatte die Papyrusstaude. Die Papyrusstaude, die wächst am Nil. Auch noch anderweitig, aber damals wusste man nicht, wo anderweitig war. Da wusste man auch, wo Nil war. Und da gab es Unmengen Papyrus, heute noch. Ganze Nil bis zum Viktoriasee hoch, überall Papyrusstauden. Und aus diesen Papyrusstauden hat man Papier hergestellt. Und da gab es einen phönizischen Hafen, Phönizien, das war ja da, wo Israel ist, da wo heute der Gazastreifen ist, und der hieß Byblos. Von diesem Hafen aus wurden die Papyrus Grundstoffe, es war noch, wurde später erst zu Papier verarbeitet, wurde an verschiedene Länder ausgeführt, nach Rom, nach Athen, Jerusalem haben sie auch Papier gebraucht, überall haben sie Papier gebraucht, wo Leute schreiben wollten. Und da hieß das Byblos. Nach der Stadt nannte man das Byblos. Später wurde das bisschen in die griechische Sprache Biblion, das war eine Papierrolle. Und da entstand dann so peu à peu das lateinische Wort Biblia, die Bücher, Mehrzahl. Die Bibel besteht nämlich aus, weiß jemand die Zahl? 70 Büchern. Ja, du hast 66 gesagt. Das steht in vielen Büchern. Im Lexikon, überall steht 66 Bücher. Stimmt aber nicht. Der Fehler, der gemacht worden ist, die Psalmen, das sind doch 5 Bücher der Psalmen, nicht? Die haben sie immer bloß für ein Buch gerechnet. Das heißt, die 4 fehlen. Können wir uns auch gar nicht vorstellen, ausgerechnet 66 Bücher. Du Gott achtet sehr auf Zahlen. Wenn ich Zeit hätte, mehr als die 4 Sessions, dann würde ich euch etwas über Zahlen in der Bibel schreiben. O ist eine 5 und ein I ist eine 1 und X ist und so weiter, nicht? 10 und 100 und 1000, M, Mille, Buchstaben. Und bei den Griechen und bei den Hebräern war das ganz ausgeprägt. Der erste Buchstabe war eine 1, Alpha, Beta 2, Gamma 3, Delta, so, ihr kennt das ja, der Reihenfolge nach. Und so kann man natürlich jedes Wort auch als Zahl schreiben. Ihr seid ja schlau. Das Wort aber, welcher Zahlwert ist das? Rechner an die Front? Ne, 6. A, Alpha, 1, griechische aber. Beta, 2, nochmal Beta, ab, b, sind zusammen 5 und dann noch eine 1 und 6. Ne? So entstehen die Zahlwörter. Der Name Gottes, dieses Tetragramm, Yahweh, J-H-W-H, die 4 Buchstaben, haben den Zahlwert 26. Da gibt es den 136. Psalm. Den habt ihr auch schon oft gesungen. Da steht immer wieder im Refrain, denn seine Güte währet ewiglich. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wie oft es steht, denn seine Güte währt ewiglich. Genau 26 Mal, weil Gottes Name Güte ist. Und deswegen hat der Heilige Geist es so gefühlt. Müsst ihr nicht denken, dass er David gezählt hat. Oh Mann, jetzt muss ich noch dreimal. Nee, so hat er das. Das hat Gottes Geist so geführt. Könnt ihr euch aus dem Neuen Testament solche Wunder in den Zahlen zeigen? Das ist Wahnsinn, wie Gott das alles gemacht hat. Das passt. Und deswegen 70 Bücher, natürlich 70 Bücher, denkt man, die 70 Palmenbäume in der Elim, in der Oase, nicht wahr? Und das ist Gottes Zahl, 70, 7 mal 10. Ich will jetzt nicht auf die Zahlen eingehen weiter. 70 Bücher, 27 sind im zweiten Teil und 43 im ersten Teil. Der erste Teil, den nennt man meistens das Alte Testament. Und den zweiten Teil nennt man das Neue Testament, obwohl ich das nicht so liebe. Wisst ihr, warum nicht? Wenn ich höre Altes Testament, und dann gibt es außerdem noch Neues Testament, dann interessiere ich mich nicht für das Alte Testament, ne? Dann sage ich, wenn schon, nämlich das Neue haben. Ich kaufe mir auch schließlich nicht ein Mazda aus dem Jahr 1827, sondern wenn schon, denn schon 2008, ne? Wenn ich schon mir ein Auto kaufe. Aber die ganze Bibel vom ersten Buch Mose an bis zur Offenbarung 22 ist Gottes Wort gleichwertig. Der Unterschied ist nur, der eine Teil ist vor Jesu Geburt geschrieben Der andere Teil ist nach Jesu Geburt geschrieben. Der größere erste Teil ist auf Hebräisch geschrieben, ein paar Kapitel sind aramäische, verwandte Sprache. Und der zweite Teil ist auf Griechisch geschrieben. Das ist der Unterschied, aber nicht die Qualität. Es ist beides Gottes Wort. Wenn ihr einmal euch erinnert, wie oft der Herr Jesus die Bibel zitiert, und das war das, was wir Altes Testament nennen, für ihn war das absolut Gottes Wort. Und das ist es auch. Für die Apostel war es absolut Gottes Wort. Und es ist Gottes Wort, ihr Lieben, ob wir es verstehen oder nicht. Kann ich sagen, verstehe ich nicht, ist also nicht Gottes Wort. Das ist eine Milchmädchenrechnung, nicht? Sondern ich will es verstehen, weil es Gottes Wort ist. Und es lässt mich nicht zufrieden. Ich nerv meine lieben Nachbarn und Freunde, wenn ich irgendwas habe, was ich nicht verstehe. Ich muss das verstehen. Es ist Gottes Wort. Es ist bestimmt etwas Wichtiges. Jedes Wort ist wichtig. Herr Jesus sagt einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Von jedem Wort. Wisst ihr, da hat der gute Martin Luther uns ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Der hat mal gesagt, ich weiß nicht, soll er gesagt haben, ich war nicht dabei. Ich mache es beim Bibellesen wie beim Fischessen. Die Kreten lasse ich liegen und das Fleisch esse ich. Das heißt, all die Stellen, die ich nicht verstehe, die lasse ich liegen. Und das ist ja für Faulpelze, so richtig was für Faulpelze. Da steht, du sollst nicht stehlen, habe ich kapiert. Klar, ich soll nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe bringen, verstehe ich nicht. Was ist Ehe bringen? Verstehe ich nicht. Interessiert mich nicht weiter, mache ich einfach. Nicht verschiedene. Da komme ich ja immer fein aus der Bedrulle, ne? Wenn ich einfach entscheide, das verstehe ich, und das ist Gottes Wort, das verstehe ich nicht, das lege ich beiseite, das ist eine Krete. Nee, von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, lebt der Mensch. Geschwister, Gottes Wort ist so überwältigend schön und großartig. Und wir werden es noch hören, wir kommen noch drauf. Es ist lebendiges Wort. Heute gibt es so viele tote Wörter. Manchmal Gammelwörter. Die stinken. Ich brauche bloß an die Wahlkampfreden zu denken. Was wird da alles gesagt, nicht? Das spürt man schon von vornherein bei manchen Reden. Der will uns bloß über den Tisch ziehen, das ist ja gar nicht wahr. Mensch, hier habe ich ein lebendiges Wort, ein Wort, das wahr ist, ein Wort, das Leben bringt. Inmitten des vielen Getöses auf dieser Welt, was wird alles gesagt? In Amerika machen sie jetzt einen ganz urigen Wahlkampf, da kämpfen Kandidaten, zukünftige Kandidaten von der gleichen Partei gegeneinander. Kannst du das verstehen? Nee? Ich dachte, die sollten sich mit den anderen Parteien auseinanderkloppen, aber nein? Naja, gut, geht mich auch nichts an. Muss ich mich auch nicht drüber aufregen. Ich freue mich, dass ich diese vielen Wörter nicht zu prüfen brauche oder nicht zu untersuchen brauche. Es gibt nur ein Wort, das für mich verbindlich ist. Nur ein Wort. Die 70 Bücher in unserem schönen Bibelbuch sind in einem Zeitraum von etwa 1600 Jahren geschrieben. Lange Zeit, nicht? Was war vor 1600 Jahren hier in Iserlohn? Wald. Wald war da. Wildschweine, ne, so. Ja, vielleicht war schon irgendwo eine Römersiedlung. Ich bin nicht so in Heimatkunde von Iserlohn so richtig zu Hause. Vielleicht war da irgendein Römerkastell irgendwo. Lieben ist es auch weit weg, aber irgend sowas, nicht? Nichts war hier praktisch. Von diesem Zeitpunkt, 400 Jahre nach Christus bis heute, in so einem großen Zeitraum sind die 70 Bücher geschrieben. Das erste, das älteste Buch, so glaubt man, ich weiß es nicht, war nicht dabei, soll das Buch Hiob sein, sagen manche Gelehrte. Manche sagen, nee, das erste Buch Mose muss ja wohl älter sein. Aber ist ja klar, dass das erste Buch Mose nicht 6000 Jahre alt ist, nicht? Wer soll da aufgeschrieben haben? Als noch kein Mensch da war, konnte kein Mensch schreiben. Brauchte man Menschen zu, um in menschlicher Sprache zu schreiben. Ist ja nicht vom Himmel gefallen als fertiges Buch. Es waren ja Menschen, die geschrieben haben. Hirten. Da war sogar ein Zöllner dabei. Ich weiß nicht, ob jemand von euch beim Zoll beschäftigt ist. So ein Typ war dabei, da waren Priester dabei, da waren unterschiedlichste Leute, Fischer. Die haben alle, so wie sie es konnten, die behielten ihren persönlichen Stil auch. Du kannst genau unterscheiden, der Johannes, das muss irgendwie so ein bisschen intellektueller gewesen sein. Obwohl wir ja lesen und wissen, er war auch Fischer. Aber da steht im Johannesevangelium ein ganz merkwürdiger kleiner Beisatz. Als der Jesus in Jerusalem verhört wurde vom Kaiphas, da kam der Johannes mit in das Gebäude, wo Jesus verhört wurde, weil er ein Freund des hohen Priesters war. Freund des hohen Priesters, das waren noble Typen damals, die hohen Priester. Da kam nicht so ein Fischer von Gen, der war Fischer, aber vielleicht war er außerdem Gelehrter. Wir wissen es nicht genau. Freund des hohen Priesters, wenn ich sein, allein das erste Kapitel, boah, das klingt das klug, im Anfang war das Wort und nicht. Und wenn ich da so einen Markus sehe, das ist so ein handfester Bursche, nicht, der schreibt dann so gleich die Wunder Jesu ganz schön, eins nach dem anderen, fasziniert von dieser Person Jesus, klingt ganz anders. Aber das Interessante, nichts widerspricht sich. Du kannst im ersten Buch Mose lesen und im letzten Buch in der Offenbarung und es ist kein Widerspruch. Dabei haben die Autoren, die Schreiber oftmals nicht mal gewusst von dem anderen. Da war der Heilige Geist Gottes, der darüber gewacht hat, dass sie das Richtige schrieben. Die Menschen waren die Schreiber, aber der Geist Gottes hat aufgepasst, dass er kein Murks reinkam. Es gibt außer der Bibel zu der Zeit natürlich eine Unzahl von frommen Büchern, sowohl im Christentum im 1., 2., 3. Jahrhundert, als auch im Judentum. Natürlich, die Juden waren ein intellektuelles Volk, ein Volk des Buches, im Gegensatz zu fast allen anderen Völkern der Antike. Waren die Juden ein Volk des Buches und die haben natürlich Salomo sagt mal, das Büchermachen hat kein Ende. Und weil die Juden fromme Typen waren, haben sie fromme Bücher geschrieben. Und da sind auch etliche erhalten. Es gibt also, ich habe bei mir in meinem Bücherschrank haufenweise, die nennt man apokryphe Bücher. In manchen Bibelausgaben gibt es auch noch die Apokryphen. Das sind so einige Bücher, die nicht zu Gottes Wort gehören, aber so aus dem frommen Judentum stammen. Neutestament, ihr habt ja vielleicht schon mal gehört, das Evangelium von Thomas Evangelium soll es geben, Petrus Evangelium, weiß ich nicht. Das existiert alles, aber es gehört nicht zu Gottes Wort. Da werden wir gleich noch drauf kommen, wieso nicht, wo der Unterschied ist, woher man weiß, gehört das nun zu Gottes Wort oder gehört es nicht zu Gottes Wort. Jedenfalls haben diese Menschen nichts voneinander gewusst und doch hat der Heilige Geist aufgepasst, dass alles stimmt, dass alles wahr ist. Im Propheten Jesaja heißt es einmal, forscht in dem Buch des Herrn und lest, denn nichts fehlt, eins passt zum anderen, denn sein Geist hat es zusammengeführt, ganz klar. Da sitzt der Mose in seinem Zelt und schreibt auf irgendeine Tierhaut seine Berichte, was er mit Gott erlebt hat. Und es war der Heilige Geist, der ihm die Gedanken gegeben hat, geordnet hat. Da sitzt Paulus im Gefängnis in Rom, schreibt, und es ist derselbe Geist. Dann versteht er, dass eine gewisse Einheitlichkeit ist. Dass alles zusammenpasst, alles zusammengehört. Und das behaupte ich jetzt einmal, und darauf werde ich noch zu sprechen kommen, in dem keine Fehler zu finden sind. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, denn das ist so eine wilde Behauptung, die ich hier aufstelle. Das müsste ich dann ja mindestens auch beweisen. Wie kommen wir jetzt zu dem Buch in dieser Form? Ich sagte, es gab unzählige fromme Schriften, auch interessant zu lesen. Als Kind habe ich eigentlich lieber die Apokryphen gelesen. Da waren wilde Geschichten von Daniel, wie er die Priester austrickst und all solche Geschichten. Toll, das mochte ich gerne. Das ist auch wirklich was für Kinder. Woher weiß man nun, was ist nun Gottes Wort und was ist auch fromm? Auch für die alles fromme Geschichten. Viel Gutes drin, viel Richtiges. Jesus, Sirach, Weisheit und was alles gibt. Nun, es ist derselbe Heilige Geist, der die Autoren überwacht hat und inspiriert hat. So sagt es der Apostel Paulus einmal, das Gottes Wort ist Gott gegeistet. So heißt es, wenn man es wörtlich übersetzt, vom Geist Gottes ihnen ins Herz gegeben. Sie haben es mit ihrer Feder, mit ihrer Sprache ausgeschrieben. Und derselbe Geist Gottes hat darüber gewacht, dass kein verkehrtes Buch in den Kanon, das ist nicht das, was man singen kann, sondern das ist das, was verbindlich ist, was anerkannt ist. Im Alten Testament waren es die Rabbiner. Da bestand überhaupt kein Zweifel, welche Bücher zum Kanon gehören. Das Alte Testament besteht ja aus den Schriften, dem Gesetz und den Propheten. Diese drei Teile hat es. Da waren die Rabbiner erleuchtet vom Heiligen Geist, ganz klar, das gehört nicht dazu, das ist verkehrt, das gehört nicht, aber das gehört dazu. Und im Neuen Testament? Im Neuen Testament, da war das ganz viel schwieriger. Ihr kennt uns Christen ja, und die waren damals schon so wie wir. Die haben sich also heiße Rededuelle geführt, die haben gezankt und gestritten, welche Bücher gehören dazu. Zu Anfang wollten sie zum Beispiel den zweiten Petrusbrief absolut nicht dabei haben. Den Judasbrief auch nicht, Judasbrief. Das war ein anderer Judas, aber immerhin ist er Judas, nicht? Darf nicht dabei. Die Offenbarung, so schwieriges Buch, wollen wir nicht dabei haben. So, und Hebräerbrief wollten sie nicht dabei haben. Das hat bis zum Jahr 397 gedauert. Unter viel Tränen, viel Beten, Fasten. Kennt ihr es noch, Fasten? Ja, die haben also gefastet, haben Gott gesucht, haben gesagt, Gott, wir kommen nicht übereins, wir zanken uns. Was dazu gehört und was nicht. Sag du. Dann haben sie Gott gesucht und im Jahr 397 im Konzil von Karthago, da waren sie endlich zu weit, sagen, so, es hat dem Heiligen Geist gefallen, diese Schriften, die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die Paulusbriefe, den Judasbrief, den Jakobusbrief, die beiden Petrusbriefe, die drei Johannesbriefe und die Offenbarung als neues Testament anzuerkennen und den Rest nicht. Und dieses Konzil stand unter der Leitung des Heiligen Geistes. Nachdem hat es nie mehr Diskussionen gegeben. Die Christen waren zufrieden, sie haben begriffen. Jawohl, jetzt hat Gott gesprochen. Vorher haben sie sich selbst gekabbelt. Hat man ja manchmal so, nicht? Dass man sich erst, wer weiß, wie in die Haare kriegt, bis man endlich vernünftig wird und anfängt zu beten. Und so haben die das damals gemacht und haben von Gott eine wunderbare Antwort bekommen. Und seitdem gibt es den Kanon der Heiligen Schrift, diese 70 Bücher, die wir haben. für die ich so dankbar bin. Boah. Übrigens hat man mal Goethe gefragt, Goethe war ein schlauer Mann, ne? Wenn er nur ein Buch mitnehmen dürfte, welches Buch er wohl mitnehmen würde? Er hat gesagt, die Bibel. Seht ihr, selbst so ein Weltkind wie Goethe, war ja ein Weltkind, war kein Christ, ne? Aber da wusste er wohl, dass es doch das Beste, was sich lohnt. Jetzt muss ich euch vielleicht etwas sagen, was einen und den anderen enttäuscht. Darf ich das sagen? Ja, nicht? Geschwister, es gibt keine Originalhandschrift mehr. Weder von den Büchern der manchen Jesaja oder noch von den neutestamentlichen Büchern. Nichts. Alles, was wir in den Händen haben heute, sind Abschriften. Ich war früher oft traurig darüber. Ich habe gesagt, schade. Hättest du gerne mal so ein Papier in der Hand, was wo Paulus selbst draufgekragelt hat mit seiner Gänsefeder. Nicht? Wäre doch toll, nicht? Aber dann ist mir doch klar geworden, wie gut es das nicht gibt. Da hätten sie längst einen Dom drüber gebaut, das in den Kasten getan, irgendwo eingemauert. Und das wäre dann die super Reliquie gewesen, Originalrömerbrief von Paulus. Und dafür ist es nicht da. Gott hat dafür gesorgt, dass im Laufe der Christenverfolgung der ersten Jahrhunderte, denk mal an Nero und diese Typen, nicht? Das war alles vernichtet. Da hat man dann die Schriften, die man hatte, vor 397, nicht wahr? Der Epheserbrief, die haben das dann abgeschrieben. Sklaven, die verfolgt wurden, die keine heiligen Schriften haben durften, streng verboten. Die haben es trotzdem unter Einsatz ihrer Freiheit, vielleicht ihres Lebens, gewagt, das abzuschreiben. Und dabei sind natürlich Abschreibfehler entstanden. Das sind diese berühmten Fehler in der Bibel, von denen man so oft hört. Es gibt heute weit über 1000 verschiedene biblische Schriften. Weit über 1000 Bibelteile. Manchmal nur so ein kleines Stückchen Papier, das man irgendwo im Grab gefunden hat oder irgendwo die Archäologen ausgegraben haben. Manchmal die größten Teile sind der Codex Sinaiticus, da hat man auf dem Sinai-Kloster das ganze Neue Testament gefunden. Da war man natürlich glücklich, nicht? Fast das Ganze, fehlen auch ein paar Seiten. Dann gibt es noch den Codex Vaticanus, der heißt so, weil er im Vatikan aufbewahrt, leider sehr dick verschlossen ist, da kommt keiner ran. Dann gibt es noch ein paar verschiedene fast vollständige Handschriften, die stammen alle aus dem 3., 4. und 5. Jahrhundert nach Christus. Einige wenige Teile, Fragmente, stammen aus dem 2. Jahrhundert. Und die Wissenschaftler, die Forscher, haben sich jetzt herangesetzt und haben diese Teile zusammengepuzzelt. Kannst du dir das vorstellen? Da ist ein Stück aus dem Matthäus-Evangelium, das hat man dann verglichen mit dem und dem und dann hat man so allmählich einen Text herausgefunden, der die meisten Übereinstimmungen hat. Wobei die Regel gilt, je älter der Text, umso besser. Logisch, nicht? Ein alter Text, der ist weniger abgeschrieben als ein jüngerer Text. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen denkt man, dass weniger Fehler sind. Das ist eine mühselige Forscherarbeit. Und daraus gekommen ist das, was man heute als Nestle-Aland-Grundtext in der Hand hat. Da steht, wenn ihr das Neue Testament, das ist griechisch, wenn ihr das habt, da ist dann so viel Text und so viel steht unten, in der Handschrift fehlt das, in der Handschrift fehlt das. Die haben also alle nummeriert, das ist alles für Fachwissenschaftler. Nicht? In letzter Zeit gibt es allerdings da eine neue Bewegung. Die sagen, ihr mit euren Wissenschaftlern. Als Martin Luther seine Bibel übersetzte, als die King James Übersetzung in England entstand, da hatten sie diese Wissenschaftler noch gar nicht. Da waren die meisten Schriften überhaupt noch nicht gefunden worden, weil es noch keine Archäologie in dem heutigen Sinne gab. Da hat man also all das noch nicht gehabt. Da hatte man so alte alte Handschriften, alte Bibeln, zum Teil lateinisch, Vulgata, zum Teil aber auch in Griechisch. Ich rede jetzt immer nur vom Neuen Testament, ich rede auch gleich vom Alten Testament. Diese Text, die Textus Receptus, so nennt man ihn heute, man weiß nicht genau, wo er herkam, aber man sagte sich, Mensch, wenn der Heilige Geist damals dafür gesorgt hat, dass die Schreiber der Briefe oder der Bücher keine Fehler machten, wenn der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass diese 70 Bücher der Kanon der Bibel waren, sollte er nicht auch dafür gesorgt haben, dass von Anfang an ein solider, guter, echter Bibeltext erhalten blieb? Die Frage kann man ja wohl stellen, nicht? Und es mehr und mehr. Es gibt heute eine ganze Menge neuer Bibelübersetzungen, die davon ausgehen, wir benutzen nicht das, was die Wissenschaftler da herausgeknobelt haben in immenser Kleinarbeit, sondern wir benutzen diesen alten Text, den auch Luther hatte und den man früher im 16. Jahrhundert hatte, Textus Receptus. Und ich muss euch sagen, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr gefällt mir das. Soll ich mich da auf Wissenschaftler verlassen? Ich bin nicht derjenige, es ist so ein heißer Krieg hier im Brand in Amerika, da kloppen sich die Christen regelrecht im Moment, spricht einer dem anderen den Glauben ab. In Deutschland haben wir es auch, manchmal hat es neulich erlebt, da hatte jemand die Elberfelder Bibel, die ist vom Teufel. Warum? Weil die von eben vom Nestalan-Text, von dem wissenschaftlichen Text abstammt, nicht? Wir brauchen die Altruscher-Bibel von 1545 und alles andere vom Teufel, so ungefähr. Ne? Inzwischen ist die neue Schlachterbibel, wir kommen nachher später auf Bibelübersetzungen, die ist von dem Textus Receptus, dann ist eine ganz neue jetzt herausgekommen, also, und die Lutherbibel natürlich sowieso, die alte Lutherbibel ist. Ich neige auch dazu, aber ich will euch nicht überreden, dass diese Grundlage besser ist. Jetzt fragt ihr natürlich, wie groß ist denn eigentlich der Unterschied? Und da kommen wir wieder auf den Teppich zurück. Der Unterschied ist winzig klein. Es sind manchmal wirklich nur Schreibfehler. So, wenn ich was abschreibe, was ich tippe, das muss immer korrigiert werden hinterher, weil ich so viele Fehler mache beim Schreiben, ne? Dass man H vergisst oder ein T oder da muss es heißen fehlen und ich schreibe fehlt und sowas, nicht? Solche Fehler, die den Sinn überhaupt nicht entstellen, wo jedermann sofort sieht, da hat jemand ein bisschen gepennt und hat verkehrt, ne? Sinnentstellende Fehler gibt es nur ganz wenige. Und ich darf euch zum Trost sagen, es gibt, wenn irgendwo der Sinn entstellt wird, dann gibt es genügend Korrekturstellen, wo die gleiche Botschaft richtig steht. Also, dann steht einmal, ich erfinde jetzt ein Beispiel, also nur damit wir verstehen, was ich meine, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von allen Sünden. Eine Grundtext sagt, Jesus macht uns rein von allen Sünden. Da fehlt das Blut Jesu Christi. Das ist gravierend, natürlich. Wir wollen wissen, dass es das Blut Jesu war. Aber wie viele andere Stellen sagen, und der ganze Hebräerbrief spricht davon, dass es das Blut Jesu war. Also, wenn wir die ganze Bibel lesen, kann uns kein geistlicher Schaden entstehen. Egal, ob wir einen Textus Receptus Grundlage haben oder eben so eine wissenschaftliche. Nicht, damit wir auch da das im richtigen Maßstab sehen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir Gottes Wort haben. Im Alten Testament gab es so gut wie keine Fehler. Wisst ihr warum? Das wurde nur von Priestern abgeschrieben. Und für die war Gottes Wort so heilig, dass sie, wenn sie sich verschrieben haben, müsst ihr euch vorstellen, die mit ihren Pinseln oder Federn, womit sie geschrieben haben, auf Pergament damals, so ein alter Rabbi, der saß damals im langen weißen Bart, hat er sich ein bisschen verschrieben, dann hat er die ganze Tierhaut weggeworfen. hat nochmal von vorne angefangen. Weil man sich bei Gottes Wort einfach nicht verschreiben darf. Basta. So war die Meinung. Da könnt ihr euch vorstellen, dass da so gut wie nie ein Fehler passiert ist. Nicht? Die waren so, gingen so exakt und so heilig damit um, mit viel Beten und was vergleicht das mal mit der Situation, wenn so ein Sklave heimlich ohne richtige Beleuchtung im Keller irgendwo sich verkriecht und einen Titusbrief abschreibt. Das ist ein Unterschied, nicht? Und deswegen sind beim Alten Testament das überhaupt keine Diskussion. Das ist so sicher, wie nur irgendwas sicher sein kann. Das Neue Testament ist auch sicher. Trotzdem, ich wollte es euch gesagt haben, damit wir reden heute, in diesen Tagen reden wir über dieses Buch und ich möchte euch da absolut nichts verschweigen. Etwas anderes, ihr lieben Geschwister, ist die Übersetzung in die deutsche Sprache. Da ist viel gemurkst worden. Es gibt eine Übersetzung, vielleicht habt ihr diese Übersetzung mal in der Hand gehabt, Hermann Menge. Habt ihr mal die Menge-Übersetzung mal gehört davon? Hermann Menge war Professor für Griechisch und Hebräisch, Latein, alte Sprachen. Der ist angefangen, die Bibel zu übersetzen. Und beim Übersetzen der Bibel hat der Mann sich bekehrt. Das kann ich mir wohl vorstellen. Er hat einen Römerbrief und alle Sünder und alle. Hat er übersetzt aus dem Griechischen. Was steht da? Alle? Hermann, dann gehörst du mit dazu. So, nicht? Er hat sich bekehrt. Und wisst ihr, was der Mann gemacht hat, nachdem er sich bekehrt hatte? Seine ganze bis dahin erfolgte Übersetzungsarbeit in Papierkorb geschmissen und nochmal angefangen von vorne. Weil das ist alles Unsinn, was ich übersetzt habe. Ohne den Heiligen Geist kann man ja nicht übersetzen. Man muss ja, übersetzen heißt ja, zuerst mal verstehen, was in der fremden Sprache steht und das dann in die eigene Sprache hinein auszudrücken, so dass der Sinn möglichst genau wiedergegeben wird. Nicht? Das heißt übersetzen. Und wenn ohne Heiligen Geist kann ich die Bibel nicht verstehen. Und da ist viel Murks gemacht worden, sage ich euch. Da sind Bibelübersetzungen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, was haben sich die Jungs da zusammen übersetzt? Nicht? Wenn man selbst ein bisschen in den Sprachen Bescheid weiß, dann kann man nur heulen manchmal. Gute Bibelübersetzung kaufen. Wir wollen nicht am Wort vorbeigehen. Der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard hat mal ein wunderbares Gleichnis erzählt. Der sagte, da wäre ein Prinz, dänischer natürlich, der war in China auf Bildungsreise und hat sich dort in eine Prinzessin verliebt. Der dänische Prinz konnte natürlich nicht Chinesisch und die chinesische Prinzessin konnte auch ja nicht Dänisch. Aber eines Tages kam ein Brief, ein Liebesbrief von der Prinzessin. Auf Chinesisch. Was hat der Prinz gemacht? Natürlich, verliebt wie er war, da erstmal den Umschlag abgeküsst und hat erstmal den Duft gerochen und hat er geguckt, wie schön das alles aussah und wie anmutig und ist ja von ihr, nicht? Und dann ist er zum Übersetzungsbüro gegangen und hat gesagt, ich brauche das in der Sprache, die auch der Blütze verstehen kann, ganz einfach und schlicht, kommt auf den Inhalt nicht so genau. Nee, nicht, hat er doch nicht gesagt. Der ist zum Übersetzer gegangen und hat gesagt, hier, ich will jedes Wort, jeden Gedanken möglichst, dass da was zwischen den Zeilen steht. Das will ich so genau wie möglich wissen. Es ist ja von ihr, die ich lieb habe. Da darf mir doch nichts entgehen. Durch eine schlampige Übersetzung. Und das ist nur eine Prinzessin. Und hier haben wir es mit dem heiligen Gott zu tun, dessen Kinder wir sein dürfen und der seinen Kindern sein Wort gibt. Und da müssen wir doch, Schwestern und Brüder, müssen wir doch jedes Wort verstehen, so gut wie möglich. Es ist, Übersetzen ist ein miserables Geschäft, ich sage euch das. Gerade aus dem Hebräischen, ganz andere Sprache als Deutsch. Griechisch ist auch eine ganz andere Sprache als Deutsch. Da gibt es zum Beispiel, manche kennen das Wort Genitiv, gibt es heute so ein lustiges Buch. Der Dativ ist im Genitiv, sein Tod heißt das. Da gibt es im Griechischen den Genitiv, da gibt es 24 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten eines jeden Genitiv. Stellt euch das mal vor. Wie soll der arme Übersetzer nun zu Werke gehen, nicht? Brauchst einen Heiligen Geist zu. Zum Beispiel, was ich aber lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat. Wörtlich übersetzt. Was bedeutet das, der Glauben des Sohnes Gottes? Das kann der Glaube sein, den ich vom Sohn Gottes habe. Das kann der Glaube sein an den Sohn Gottes, so übersetzen die meisten Übersetzer. Das kann aber zum Beispiel auch wörtlich heißen, der Sohn Gottes hat einen Glauben und an diesen Glauben halte ich mich fest. Kann noch viel mehr heißen. Ich habe nur drei Beispiele genannt. Übersetzen ist schwer. Und heute finden wir in guten neuen Neutestament-Übersetzungen Fußnoten. Da schreiben sie bei, das kann das bedeuten und das und das. Bin ich zufrieden mit? Nicht? Dann weiß ich es. Was ich nun für mich glaube, da muss ich dann beten. Geschwister, beim Bibellesen müssen wir immer viel beten. Herr, zeig mir dein Wort. In einem alten Kirchenlied heißt es in einer Strophe, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wenn nicht deines Geistes Glanz uns mit hellem Licht erfüllt. Wir brauchen beim Lesen der Bibel den Heiligen Geist, wir brauchen das Licht Gottes, das uns erleuchtet, dass wir verstehen, was wir in diesem wunderschönen Buch haben. Wunderbaren Buch. Geschwister, Herr Jesus sagt, ihr geht davon aus, dass ihr das ewige Leben da drin habt. Und ihr habt es da drin. Die zeugt nämlich von mir. Die ganze Bibel zeugt von Jesus. Und damit höre ich jetzt auf. Ich sehe schon manche ganz müde von euch. Nach so einem schweren Tag ist ja auch verständlich. Deswegen höre ich jetzt auch gleich auf. Geschwister, dieses Buch ist so kostbar, dass wir es nicht einen Augenblick aus den Herzen lassen sollen. Wie heißt es im Psalm 1? Sondern, jetzt wörtlich übersetzt, sondern murmelt über sein Gesetz Tag und Nacht. Er hat es immer im Herzen. Psalm 119 sagt der Psalmist, 176 Verse lang, wie kostbar ihm Gottes Wort ist. Und dass es nicht aus seinem Herzen ist. Und das Wort Gottes bewahrt uns vor Sünde. Jemand sagte mal, entweder bewahrt das Wort dich vor Sünde, entweder hält das Wort dich von der Sünde ab oder die Sünde hält dich vom Wort ab. Wenn jemand sagt von uns, ich habe aber keine Lust, Bibel zu lesen, gibt es Christen? Ich glaube, es hat kein Christ nicht mal eine Phase gehabt, wo er keine Lust zum Bibellesen hat. Wo ihm das einfach, ach Mann, nicht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten sind viel interessanter oder irgend sowas. Du, ist doch so. Und doch ehrlich sein. Mein Vater hat mal gesagt, mein Junge, wenn du keine Lust zum Bibellesen mehr hast, dann hast du es am nötigsten. Du, hör nicht auf. Lies. Bitte Gott, dass er dir etwas zeigt. Und dann irgendwann, Gott sagt einmal, ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer zeigen. Irgendwann freust du dich wieder. Ich freute mich über sein Wort, wie einer, der große Beute findet. Wir haben einen Schatz ausgraben, nicht? Und so geht es mir immer wieder, wenn ich etwas entdecke, was so herrlich, so wunderschön ist. Sag ich, oh Gott, wie groß bist du manchmal. Kullern mir auch schon mal die Tränen. Da freue ich. Wie groß ist Gott? Und er offenbart sich uns in seinem Wort. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus Gottes Wort. So heißt es in Römer 10. Ich möchte euch bitten, wenn euch das ein bisschen zu theoretisch war, kommt trotzdem morgen wieder, wenn ihr könnt. Wir werden noch viel nach diesem theoretischen Teil viel Praktisches hören. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte bleiben, weil sie Ewigkeitsqualität haben. Und da bitten wir dich, vergib uns, dass wir oftmals anderes so viel wichtiger genommen haben. Ich möchte dich für diejenigen unter uns bitten, die im Moment so den Appetit verloren haben. Sie vielleicht an Zeiten erinnern können, wo sie Hunger hatten nach dem Wort und es wie eine Speise zu sich genommen haben. Aber im Moment ist es ein bisschen Funkstille. O Herr, bitte erweck die Sehnsucht in uns neu, dass wir dein Wort einfach nicht lassen können, dass wir einfach immer wieder lesen und aufnehmen und darüber reden mit anderen. Herr, und uns freuen über dieses wunderbare Wort. Und einmal werden wir bei dir im Himmel sein und dann wird dein Wort immer noch Grundlage für alles Heil und allen Wachstum und alles Leben sein. Hab Dank, Herr. Amen.